Das ist alles nachvollziehbar und da ist alles reine, von deinen Beobachtungen her, ja reine Wahrheit. Was mich interessieren würde, wäre ja zu wissen, wie steht es zurzeit eigentlich mit der Popularität von Putin in seinem eigenen Land? Meine, vor einem Jahr hatten wir den Befund, wer hat den gemacht in Kiew? Die Bevölkerung zu 70% denkt, die Bevölkerung würde auch allenfalls handeln, nationalistischer als Putin. Hat sich das geändert?
Nein, Putin hat aufgrund einer Umfrage von Levada, dem staatlichen Institut für Meinungsumfragen, nach wie vor eine Zustimmungsrate von 80%. Allerdings hat Levada auch gleichzeitig gefragt vor ein paar Wochen, ob Russland denn auch auf dem richtigen Weg sind. Hier sind nur 45% der Meinung, dass Russland mit Putin auf dem richtigen Weg sei.
Dann auf eine Bemerkung von Heidi Tagliavini zurückkommen. Du hast ja gesagt, Putin oder man will keinen Cordon sanitaire um Russland herum bauen. Wie kommt es denn, dass die Russen diesen Eindruck trotzdem haben?
Ich möchte erinnern an das, was uns heute Morgen Professor Schmidt erzählt oder dargelegt hat, sehr deutlich. Ich glaube, wir können viele Dinge ja nicht rational erklären, aber es gibt ein fast nationales Gefühl in Russland, dass Russland immer eingekreist ist. Ich habe heute jemandem erzählt, dass man in Moskau immer sagt, wir haben nie angegriffen, wir sind dreimal in der Geschichte überfallen worden. Das erste Mal die Polen, die sich in den Kreml gesetzt haben, das zweite Mal von Napoleon, der verursacht hat mit seiner Annäherung an Moskau, dass Moskau angezündet wurde, und das dritte Mal von Hitler. Also dieses Einkreisungssyndrom besteht tatsächlich, und dann gibt es vielleicht noch etwas Zweites. Russland ist immer bemüht, seine orthodoxen Christen überall zu vereinen. Also das einerseits die Befürchtung, dass man angegriffen wird, und andererseits das Sammeln der Erde, auf der Leute mit orthodoxem Christentum leben. Das sind so zwei Tendenzen. Es gibt einige, die vielleicht für uns sehr schwer verständlich sind, aber ein Imperium, das so groß ist wie Russland, das ist das größte Land der Welt, muss man immer wieder sagen, das hat ganz andere Vorstellungen und Denkkategorien als wir, als kleines Land, als Land mit einem demokratischen Modell, das versucht, es allen irgendwie recht zu machen, mit Konsens, mit und so weiter, einem langwierigen demokratischen Prozess. Das sind ganz andere Denkkategorien. Und mit Präsident Putin ist natürlich wieder jemand an die Macht gekommen, der sehr genau Element in der russischen Psyche bearbeitet, nämlich dieses Gefühl, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion eine Erniedrigung gewesen sei für Russland, für die Sowjetunion, und dass man das alte Imperium wiederherstelle und den Menschen Satisfaktion gebe. Das ist ein sehr mächtiger Push-Faktor für eben die Zustimmung, die Präsident Putin bei der Bevölkerung hat.
Hans-Joachim Seifert, bitte.
Ja, also wenn in Russland die Vorstellung herrscht, dass Russland noch nie jemanden angegriffen hat, darf ich an die Verträge von Turkmenchai und Gülistan erinnern aus den Jahren 1813 und 1824, bei denen das damalige Persische Reich solche Gebiete wie Georgien, Aserbaidschan und auch Armenien, Erivan, das Khanat von Erivan war dann auch betroffen, verloren hat. Und also dazu könnte man noch viel mehr sagen. Aber was nun die Zustimmung der russischen Bevölkerung zu Putin anbetrifft, eine Bekannte von mir kam vor 14 Tagen aus Kemerovo zurück. Und sie war, muss ich sagen, sie war vorher eine glühende Putin-Anhängerin. Und in ihrer Familie, sondern in Kemerovo, sprach sie mit Bergarbeitern, sie sprach mit Akademikern, und es scheint, dass sich die Meinung in einem ziemlichen Teil der Bevölkerung doch stark geändert hat. Nicht von ungefähr ja auch diese, der Aufruhr der Jugend. Die Schachtarbeiter sagten aber nur zu ihr, wir haben Angst vor einer, vor einem Aufstand. Das ist offensichtlich in der russischen Gene. Man hat Angst, dass das zu einem Bürgerkrieg kommen könnte.
Hat man Angst in Russland, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen könnte?
Es wird einfach so etwas ein Stück weit eben geschürt, eben im Fernsehen wirklich immer gesagt wird, eben man sei hier umzingelt und auf der anderen Seite von innen, man möchte wirklich Blut und eine Revolution ausweichen. Also es ist nicht so, dass man sich eine Revolution herbeisehnen würde. Es gibt auch großen Protest gegen diese Schwerverkehrsabgabe, diese Platongebühr beispielsweise in Dagestan, im russischen Nordkaukasus sind es tausende von Lastwagenfahrern, die dort zu streiken versuchen und dort tut sich die Polizei schon schwer, einfach quasi Lastwagenfahrer alle abzuführen und einzusperren. Aber die Angst quasi vor einem Blutvergießen, die ist aufgrund der historischen Erfahrung da. Vielleicht darf ich dir, ja nachher, ich sage dann noch etwas.
Ja, also wir haben Albrecht Metzger bitte und dann Olivier Schmidt.
Ich habe etwas nicht richtig verstanden, Peter. Ich habe verstanden, du hast gesagt, Putin finanziert den Krieg über die Renten.
Ja, also es gab eine klare Rentenkasse und es geht aber keine Finanzkontrolle und man hat einfach diese Kasse quasi dem allgemeinen Budget zugerechnet und man hat eindeutig einfach Gelder gebraucht jetzt für die, das kostet sehr viel Geld, auch das Vorgehen in Syrien, aber quasi es gibt immer noch genügend Reserven in der russischen Staatskasse, also der Staat ist im Moment nicht bedroht. Ich wollte noch etwas sagen in Bezug auf die Wahrnehmung natürlich dieser Kritik, die wir vielleicht auch hier üben, da gibt es viele Leute, die sagen, ja, und die Amerikaner. Und ich sage, ja, auch die Amerikaner haben gewisse Sachen gemacht, die wir auch absolut ablehnen, oder? Aber wenn Herr Müller Frau Meier vergewaltigt, oder, ist das keine Rechtfertigung, dass Herr Schatzmann Frau irgendwie Anis Hanslin auch vergewaltigen kann. Aber wichtig nochmals, eben aus diesem Reflex quasi, dass die Amerikaner, Stichwort auch im Nahen Osten, eben letztlich sehr auf umstrittene Weise eingegriffen haben. Das ist in meinen Augen trotzdem keine Rechtfertigung quasi für bestimmte Verhaltensweisen Russlands, die wir jetzt hier anprangern. Man müsste auch andere Verhaltensweisen anderer Staaten anprangern.
Oliver Schmidt, bitte.
Ich möchte noch zwei Zusätze machen zum Stichwort Revolution und Bürgerkrieg. Wir begehen ja heuer 100 Jahre russische Revolution. Und Putin tut sich damit gar nicht leicht, denn was jetzt versucht wird, ist eine Art national geglättetes Narrativ. Man darf ja nicht vergessen, dass beim Stichwort Bürgerkrieg die Revolution ja spätestens ab 1918 dann in einen Bürgerkrieg überging, als nämlich die Bolschewiken das regulär gewählte Parlament gar nicht haben zusammentreten lassen. Sie haben ja die Wahlen verloren und die Bauernsozialisten haben ja damals gewonnen. Und das erste große Trauma, wir haben ja heute von vielen Traumata gesprochen, ist dieser russische Bürgerkrieg, der eine katastrophale Wirkung entfaltet hat. Russland hat ja schon sehr gelitten im Ersten Weltkrieg, der sehr schlecht geführt wurde von russischer Seite. Aber was dann geschehen ist, ist ein ungeheures Inferno. Und wenn man einmal daran denkt, dass einer der berühmtesten Romane der russischen Literatur, Dr. Zhivago, ja aus verschiedenen Gründen unter Verschluss gehalten wurde in der Sowjetunion, nämlich weil er dieses Thema, dieses Traumas literarisch angesprochen hat, einmal jenseits dieser Schwarz- und Weiß-Legende. Und wenn man einmal daran denkt, auch wenn man wieder an die russische Literatur betrachtet, wie viele auch ganz bedeutende Exilautoren sich an diesem Trauma abgearbeitet haben, dann ist das Stichwort Revolution und Bürgerkrieg wirklich ein ganz, ganz heikles. Ja. Also die Erschütterung, also das ist ja die russische Gesellschaft, eine, die durch eine mehrfache Erschütterung durchgegangen ist. Wir haben die Revolution von 1905. Dann diese kurze Hoffnung eines liberalen Systems, also wir könnten auch mal über den russischen Liberalismus sprechen und seine kurze Chance zwischen Februar und Oktober 1917, sein Scheitern aufgrund des Nationalismus, man hat den Krieg weitergeführt. Dann dieser Bürgerkrieg, eine kurze Erholungsphase, dann der Krieg gegen die Bauern, dann die folgenden großen Säuberungen unter Stalin, die in einer ersten Linie sicher Bolschewiken getroffen haben, aber dann auch weitere Bevölkerungskreise. Dann der Überfall von Hitler und die Verbrechen des Nationalsozialismus in Russland bei einer gleichzeitigen Kriegführung Stalins gegen als unzuverlässig geltende Minderheiten. Die Repressionen gegen die zurückkehrenden Frontsoldaten 1946 und eine enorme Hungersnot im Gefolge des Zweiten Weltkriegs, eine ansteigende Repression dann bis zu Stalins Tod. Also wenn man sich das einmal zusammendenkt, ist eigentlich die ganze erste Jahrhunderthälfte von einer enormen Massengewalt geprägt worden in diesem Land. Und wir haben das häufig selten vor Augen, durch welche Erschütterung diese Gesellschaft gegangen ist. Dann noch ein zweiter ganz anderer Punkt, anknüpfend an das, was Heidi Tagliavini gesagt hat. Es gibt ja nicht nur diese Theorie einer imperialen Wiederbelebung. Es gibt ja noch eine sehr starke zweite außenpolitische und auch innenpolitische theoretische Grundierung, und das ist diese eurasische Theorie. Die wurde ja entwickelt von Exilrussen nach 1917, die erkannt haben, dass die sogenannte Weiße Bewegung unter anderem gescheitert ist daran, dass sie keine Idee hatte, also keine einigende Idee gegen den Bolschewismus, und dass ein Zurück in die Zarenzeit nicht möglich war. Und dann ist man von einem Kulturmodell ausgegangen, das sagt, es gibt eine Kultur auf dem Gebiet des früheren Zarenreichs, die ist eurasisch, die ist nicht gekoppelt an eine bestimmte Ethnie, sondern die stützt sich auf ein gemeinsames historisches Substrat durch das Zusammenleben ganz unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen über längere Zeit. Ich glaube, ich muss das mitnehmen.
Also ich gebe Ihnen mein Handmikrofon bitte. Ja, ich habe dann nachher eine Frage.
Ich gebe es gleich wieder zurück. Und diese von Exilanten dann aufgebaute Theorie, da war Wien ein ganz wichtiger Ort, also das war ein Modell eines großen russischen Reiches mit den anderen Bevölkerungsgruppen, aber das schon jenseits des Bolschewismus liegen sollte. Das wurde nach dem Zerfall der Sowjetunion aufgegriffen. Und das ist eine der ganz wichtigen Figuren, die im Hintergrund agieren, und zwar nicht nur im Russland, sondern auch im Westen, und die Kontakte herstellt auch zu führenden rechtsextremen Gruppierungen zum Beispiel und gerade auch in Österreich, und das ist Alexander Dugin. Man hat das lange unterschätzt, in den 90er Jahren wurde aber diese eurasische Theorie offizieller Lehrstoff auch an den russischen Militärakademien. Es gibt übrigens ein sehr gutes Buch eines Schweizer Historikers, Stefan Wiederkehr von der Uni Zürich, der das schon zu Beginn dieses Jahrhunderts erforscht hat. Und nach dieser Vorstellung ist ganz Kontinentaleuropa eigentlich der erweiterte Expansionsraum Russlands. Und nach dieser Logik auch gehen die ganzen russischen Einflussversuche vor. Und die funktionieren, ich kann das jetzt nur für den Fall Österreichs sagen, gar nicht so sehr über Finanzflüsse, sondern das funktioniert auf den von mir schon heute angesprochenen konstruierten Wertekonflikt. Sie haben ja auch noch einmal darauf hingewiesen. Und das kommt bei Parteigruppen wie der FPÖ, aber auch bei Gruppen wie zum Beispiel den Identitären. Das mag im Moment noch eine Splittergruppe sein, aber sie ist extrem aktiv an den Universitäten. Das ist so der Versuch einer rechtskonservativ-rechtsnationalistischen europäischen Internationalen von jungen Intellektuellen. Das ist von Frankreich ausgegangen, hat sich jetzt aber in Deutschland und auch insbesondere in Österreich stark festgesetzt. Und die sehen in diesem Modell eine ganz klare und auch kohärente neue Ideologie. Und ich glaube, das ist das, was wir sehr ernst nehmen müssen. Wir haben ja so viele Krisenphänomene einmal betrachtet, aber ich glaube, und wir haben auf dem Spaziergang zurück ins Hotel mit Heidi Tagliavini auch darüber gesprochen, was uns wirklich fehlt, ist einmal das klare Narrativ, wofür steht denn dieses EU-Europa und was ist das Gegenmodell? Und unsere Eliten, also ich gebe hier jetzt eine Idee von Heidi Tagliavini wieder, sollten das viel stärker einmal, diese Alternative, in den Vordergrund rücken. Ja, wir sind ja dieses alternativlose Denken gewohnt, aber das hat auch insofern den Nachteil, als man sich dann gar nicht mehr überlegt, was könnte denn das andere sein. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass eben derartige Alternativen vor unseren Augen entstehen. Also ich habe solche identitäre Studenten in meinen Lehrveranstaltungen. Die muss man wirklich, das sind noch Splittergruppen, aber sie haben eine Idee und sie gehen auch zur Aktion über.
Irgendwie hinterlässt die ganze Geschichte mir Ratlosigkeit, und bei euch wahrscheinlich auch. Die Ratlosigkeit besteht darin. Heidi Tagliavini sagte ja sicherlich zu Recht, Sanktionen sind das einzig quasi legitime Mittel, das man hat, um einen Staat oder eine Regierung so zu bestrafen, wie Putin sich nun mal verhalten hat. Aber nun haben wir gesehen, die Sanktionen helfen irgendwie nicht. Jetzt ist einfach mal die Frage, was... Wir stellen fest, dass wir in einer Sackgasse drin sind. Auch in Bezug auf die Beurteilung dieser ganzen Geschichte, Ostukraine, Krim, sind wir in einer Sackgasse. Niemand sieht irgendwie oder niemand sagt uns, wie käme man raus. Peter, hast du eine Idee?
Also ich kann einfach sagen, dass für mich eben Putin nicht einfach bloß ein Staatspräsident ist, also quasi wie wir das in anderen Ländern kennen, sondern ich glaube, der Schlüssel liegt schon in diesem Fall beim russischen Präsidenten. Ich weiß nicht, wenn jetzt Putin etwas geschehen würde, wer sein Nachfolger wäre, ob Shoigu oder so sich anders verhalten würde, aber ich bin wirklich sehr überzeugt, dass ursächlich diese Konflikte, wie sie sich jetzt zeigen, dass das wirklich nur oder vor allem mit der Person von Wladimir Wladimirowitsch Putin zusammenhängt und ein Wechsel beispielsweise auch an der Spitze des Staates könnte allenfalls zu einer Politikänderung.
Ja, das ist natürlich das ist Wunschdenker, das findet ja nicht statt.
Ja, ich bin auch ratlos und ich habe gesagt, ich weiß nicht, für mich war das immer die schwierigste Situation. Werner kennt das, du kennst das auch vom Fernsehen her, man ist in den Schaltungen oder man wird gefragt, was ist heute passiert, weshalb ist es passiert, das können wir auch noch sagen. Und dann kommt immer die unweigerliche Frage, wie geht es weiter, auch mit Erdogan oder wir werden das noch 100-mal sehen und wir können diese Frage nicht beantworten. Und ich denke, wichtig ist, wir müssen schauen, wo mutmaßen wir, beispielsweise als Korrespondenten. Aber wir müssen auch manchmal erklären, dass wir etwas nicht wissen.
So ist es wohl. Aber Heidi, bitte.
Wir werden ja nicht bezahlt dafür. Also solche Probleme wie zum Beispiel die Krim, die wir nicht werden lösen können, rein völkerrechtlich, jetzt nicht, vielleicht auch in 10 und 15 Jahren nicht. Solche Probleme müsste man meiner Meinung nach angehen mit, und man könnte sie so angehen, mit einer internationalen Konferenz. Und zwar einer Konferenz, bei der die Fragen, die man nicht lösen kann, können ausgeklammert werden oder jedenfalls verschoben werden. Das ist gefährlich, es kann gefährlich sein. In Tschetschenien hat das unweigerlich in den nächsten Krieg geführt, weil man sich dann desinteressiert hat. Aber auch im Sinne der Bevölkerung auf der Krim könnte man mit so einer Konferenz erstens einmal den Dialog mindestens aktivieren. Das Zweite ist, man könnte Regeln vereinbaren, die nicht die Bevölkerung, die ja nicht Entscheidungsträger in politischen Fragen ist, sondern die Bevölkerung, die könnte man ein bisschen aus dieser Situation, wo sie in einer Blockade leben, herausholen. Also man bestraft die Bevölkerung, das ist so wie wenn man sagt, man schlägt den Sack und meint den Esel. Damit lösen wir das Problem natürlich nicht. Und ich plädiere eigentlich dafür, dass man ein bisschen Bewegung in die Sache kriegt, indem man mindestens so etwas versucht. Es ist ein großes Risiko. Wer beruft so eine Konferenz ein? Unter welcher Ägide wird das gemacht? Wer leitet sie? Leitet man sie überhaupt? Was ist die Agenda? Schon das sind sehr lange Verhandlungen. Aber eigentlich könnte man einfach die pragmatisch-praktischen Probleme vielleicht einmal trennen und als erstes angehen. Jedenfalls würde man dann diese merkwürdige Situation, in der einfach eine Region als Geisel einer politischen Situation gehalten wird, ein bisschen versuchen, in Bewegung zu kriegen. Und solche Dinge, die kann man nie mit einer Garantie beginnen, dass man Erfolg hat. Aber wenn man es nicht versucht, dann hat man noch weniger Erfolg.
Man hat ja, wenn man so in die Zeitgeschichte ein bisschen zurückschaut, auch in Bezug auf die Wirksamkeit von Sanktionen in anderen Ländern nach wie vor, auch Jahre, Jahrzehnte nachher, noch immer sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ich meine, man sagt oder man stellt sich immer noch die Frage, haben die Sanktionen gegen das Apartheid-Regime in Südafrika tatsächlich ihre Wirkung gehabt, ja oder nein? Heute sagt man so, naja, es war so ein kleines Element möglicherweise, das dazu beigetragen hat, dass Apartheid geendet hat. Dann sagt man, naja, aber in Südrhodesien, dort hat es eigentlich doch geklappt, dass damals die Unilateral Declaration of Independence von Jan Smith, dass das habe zurückgenommen werden müssen. Bei Nicaragua sind wir auch sehr unsicher. Also die ganze Sanktionsgeschichte und wen bestraft man tatsächlich, da kann man nur sagen, ja, es ist ein Thema, auf das man keine klare Antwort hat. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast vorher, es ist das einzige Mittel, das man eigentlich hat in einem solchen Fall. Das muss man auch wieder anerkennen. Und sonst kann man sagen, ja, das ein Totalrezept hat niemand.
Einfach für kurz.
Kuba haben wir auch noch gehabt. Gut, das haben die Amerikaner schlussendlich ein. Es hat keinen Sinn gehabt, ja.
Du sagst, das einzige legale Mittel. Ich würde eher sagen, wir müssen auf Rechtsstaatlichkeit pochen. Wir sind Staaten, die unsere Beziehungen mit vertraglichen Regelungen versuchen, einigermaßen zu regeln. Und wir müssen das tatsächlich auch immer wieder unterstreichen, eben, dass wir nicht zu illegalen Mitteln greifen. Und ich glaube, damals in der Ukraine, als wir kurz vor diesem Minsker Verhandlungen von Februar 2015 standen, da war es eine der Bemühungen von Frau Merkel, dass sie wirklich in einer unglaublich starken, also stark belegten Agenda noch vor Minsk nach Washington geflogen ist. Denn damals ging es darum, setzten die Amerikaner jetzt Waffen ein im Osten der Ukraine, und dann hätten wir den Konflikt, nämlich den Konflikt zwischen einem NATO-Partner und nicht dem geringsten und Russland, um eben das zu erwirken, und sie hat das auch erwirken können. Das mag als Schwäche ausgelegt werden, aber ich weiß eben nicht, wie vernünftig das gewesen wäre, wenn dort die NATO eingegriffen hätte. Wir hätten dann bestimmt den Flächenbrand eigentlich vorprogrammiert gehabt.
Vielleicht wäre dann doch plötzlich die russische Armee präsent gewesen in der Ostukraine. Letztlich hätte ja, wenn man Putins Sprachregelung anschaut, dann hätten die Amerikaner lediglich Separatisten bekämpft. Das hat ja nichts mit der russischen Armee zu tun.
Gut, dann können wir das hier, glaube ich, so abschließen. Eine kleine Nachbemerkung noch. Du erwähntest in kritischem Sinne einen Beitrag, den ich auf Infosperber publiziert habe. Das ist ein Beitrag, der in einem Buchpublikation von mir im Schultes Verlag erschienen ist. Und der wiederum beruht auf einer Diskussion, die ich führen durfte, zusammen, zu der ich eingeladen war, mit dem russischen Oppositionspolitiker Jawlinski an der Universität Zürich. Das einfach als kleine Nachbemerkung.